Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich kann ja hier dazwischen gehen, das ist praktisch so. Alles an? Okay. Ja, mit Blick auf die Uhr, 11.30 Uhr, es kann losgehen. Und zwar begrüße ich alle ganz herzlich zum allerersten Teil des Karrieretags. Der Karrieretag ist eine Veranstaltung, die Leipziger Buchmesse mit dem Börsenverein zusammen macht, der Abteilung Berufsbildung und dem Börsenblatt. Und mein Name ist Stefan Haug, ich bin Redakteur beim Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, also das Fachmagazin für die Branche. Und der allererste Teil heute sozusagen, die erste Dreiviertelstunde, geht um meine Zukunft, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt. Und wir haben ganz junge Leute, die gerade entweder ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder noch mittendrin sind, die eben berichten können, wie ist das, wie kommt man dahin, wie sind die Wege, dass man so eine Vorstellung im Publikum bekommt, wie sieht so ein Alltag aus eigentlich, könnte das was auch für mich sein, wie komme ich dahin. Eingeladen sind alle, auch immer Zwischenfragen zu stellen. Ich gucke dann ab und zu mal hoch und wir haben auch ein Handmikrofon, dann kann ich schnell auch hinlaufen. Also Sie können Zwischenfragen stellen jederzeit, die wir versuchen zu beantworten. So, jetzt muss ich aber erst mal sagen, wer alles auf dem Publikum da überhaupt vorhanden ist. Und normalerweise sage ich Ladies first, aber jetzt sind hier nur Damen. Also mache ich es einfach der Reihe sozusagen. Malu Schrader ist zum einen in Teilzeit Buchhändlerin am Freiheitsplatz Buchladen. Da ist das Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau bei Dausin. Und sie arbeitet aber auch für Fachmagazine und ist teilweise auch selbstständig als Lesungsmanagerin, sage ich jetzt mal. Sie können das gleich noch ein bisschen erläutern. Direkt daneben Hanna Schindehütte. Hanna Schindehütte hat zuerst eine Ausbildung absolviert als Medienkauffrau, Digital und Print, ein langer Name, und hat studiert oder ist noch am Ende sozusagen des Studiums bei der Hochschule der Medien in Stuttgart. Das ist, glaube ich, der Fachbereich Herstellung. Media Publishing heißt das natürlich, nicht Herstellung, wie klingt das denn? Also Media Publishing, genau, arbeitet auch immer dazwischen schon bei Cosmos sozusagen, hat also beim Cosmos Verlag in Stuttgart, hat also auch schon reingeschmeckt und hat gerade ihre Bachelorarbeit geschrieben über Erstlese-Apps, also nicht Erstlesebücher, sondern die Apps, die es für den Erstleser gibt. Dann geht es auf der anderen Seite weiter mit Karishma Schumacher, die beim Marketing für Carlsen zuständig ist für alles, für alle möglichen, für alle Fragen. Das wird sie uns, Manga unter anderem auch, das wird vielleicht auch interessieren. Und wir haben Rabea Dahlhausen, die bei Ullstein Volontärin im Lektorat ist. Also praktisch eine ganz breite Fläche von Buchhandlung über Herstellung, über Marketing, über Lektorat. Vielleicht ganz am Anfang die Frage, ja, wie rutscht man überhaupt rein, wie kommt man überhaupt dazu? Vielleicht so 2, 3 Sätze zum Werdegang. Vielleicht, Frau Schrader, wenn Sie anfangen zu erzählen, mal kurz in ein paar Sätzen, wie Sie überhaupt dahin gekommen sind.
Ja, gerne. Hallo erstmal. Also ich bin von der Ausbildung her Literaturwissenschaftlerin. Ich habe in Frankfurt am Main Germanistik und Japanologie studiert. Dann so ein Aufbaustudium gemacht, das nennt sich Buch- und Medienpraxis. Ist, wie der Name schon sagt, sehr praktisch ausgerichtet. Bisschen zu laut. Und hatte das Gefühl, ich möchte gern von der Praxis noch mehr mitkriegen und habe angefangen, im Buchhandel zu arbeiten. Und für mich festgestellt, dass die Kombination aus im Laden stehen, mit Leuten zu tun haben und aber auch inhaltlicher Arbeit am Text oder Veranstaltungen machen, eine sehr gute Kombination ist. Inzwischen arbeite ich, wie gesagt, Teilzeit, also mit 20 Stunden im Buchhandel, mache ansonsten Korrektorat, arbeite journalistisch, veranstalte Lesungen und mache da also ganz viele verschiedene Sachen. Ja.
Ja, dann gehen wir direkt weiter, wie es bei Ihnen war. Irgendwann Schule, irgendwann Abitur oder vielleicht auch Realschulabschluss oder was auch immer.
Nee, also ich habe Abitur gemacht und für mich war dann auch eigentlich klar, dass ich irgendwie in der Verlagsbranche landen möchte. Damals war mein Ziel noch ins Lektorat zu kommen. Dann habe ich meine Ausbildung gestartet bei der MVB in Frankfurt als Medienkauffrau. Und habe dann aber während der Ausbildung in der Berufsschule festgestellt, dass der Bereich Herstellung mich ziemlich interessiert. Und deswegen bin ich danach noch nach Stuttgart an die HDM und habe dort Media Publishing studiert mit dem Schwerpunkt Herstellung. Also ich war dann auch während meines Praxissemesters beim Ravensburger Verlag, habe dort in der Herstellung ein halbes Jahr gearbeitet. Und habe jetzt vor 2 Wochen meine Thesis abgegeben endlich und möchte auch weiterhin in der Herstellung arbeiten, bin also gerade auf Jobsuche. Und während meines ersten Semesters habe ich dann schon angefangen, beim Kosmos Verlag zu arbeiten, im Lektorat und bin da auch bis vor kurzem gewesen. Also es war auch eine sehr schöne Zeit dort, einfach die Praxis mitzubekommen, schon während des Studiums mit 20 Stunden in der Woche war das dann auch viel Praxis. Genau.
Mich würde gerade interessieren, weil Sie sagten, eigentlich Sie wollten gerne ins Lektorat. Was war da sozusagen, wie haben Sie sich das vorgestellt, das Lektorat?
Also für mich gab es damals, wenn ich mir vorgestellt habe, im Verlag zu arbeiten, gab es für mich nur das Lektorat. Also ich habe gar nicht gewusst, welche anderen Möglichkeiten es überhaupt gibt, Bücher zu machen. Ich dachte halt, okay, Lektorat, das wird es sein.
Okay.
Ich habe mir halt schon vorgestellt, okay, ich darf sehr viel lesen, ich darf sehr viel redigieren, mit Autoren zusammenarbeiten. Das habe ich mir ganz super vorgestellt. Finde ich auch immer noch toll. Also ich habe ja auch die 4 Jahre jetzt bei Kosmos genossen, dort zu arbeiten. Aber Herstellung
ist noch schöner.
Hat mich dann einfach gecatcht.
Okay. Der Wunsch Lektorat, war der bei Ihnen, Frau Dahlhausen, auch? Sie wollten sofort ins Lektorat und haben gesagt, na mal erst mal gucken, was es gibt oder vielleicht ganz andere Sachen. Wie war das bei Ihnen, der Werdegang?
Also bei mir war das so, dass ich ursprünglich, hatte ich mal so die Idee, Literaturübersetzerin zu werden. Das war eigentlich so mein erster Ansatz und habe dann schnell gemerkt, man probiert das ein bisschen, man beschäftigt sich mit dem Thema, habe dann schnell gemerkt, dass ich ein bisschen zu perfektionistisch dafür bin. Also ich mag es dann doch gerne sehr genau und das ist beim Übersetzen natürlich oft schwierig. Da muss man dann Kompromisse machen und das ist natürlich auch irgendwie, man muss dann einfach auch sein Talent dafür entdecken und ich habe das dann relativ schnell wieder gelassen. Und genau, habe einfach Praktika gemacht. Also ich habe nach dem Bachelor mein erstes Praktikum gemacht im Verlag und habe da einfach rumprobiert. Und genau, Lektorat ist ja dann auch ein bisschen ähnlich. Man hat auch mit dem Text zu tun, man schreibt nicht selbst. Aber genau, und dann bin ich da eigentlich auch erst durch die Praktika wirklich drauf gekommen, dass das der Bereich ist, auf den ich Lust habe.
Wie war das bei Ihnen, Marketing? Der große Wunsch von Anfang an oder Sie haben geschnuppert, Sie haben geschaut? Wie ging das nach der Schule los?
Also nach meinem Abi habe ich erstmal Kulturwissenschaften in Bremen studiert und habe dann ein Praktikum bei einer Tageszeitungsredaktion gemacht, weil ich wollte früher unbedingt Journalistin werden. Habe dann aber schnell festgestellt, Regionalzeitung und Tageszeitung, in einem kleinen Ort. Das ist nicht das, was ich möchte. Und dann habe ich mich auf der Suche nach einem Praktikum einfach mal umgedreht in meinem Zimmer und habe gesehen, ich habe ganz viele Bücher von Kaizen Manga im Regal stehen gehabt und dachte, ich gucke einfach mal auf deren Website, vielleicht bieten die ja gerade ein Praktikum an. Und voilà, sie hatten tatsächlich ein Praktikum im Marketing und auch noch für den Bereich Comic Manga. Und da wusste ich sofort, ich bewerbe mich nur darauf und es hat zum Glück geklappt. Und dann war ich ein halbes Jahr dort und dann wurde mir das Volontariat dort angeboten und das habe ich dann im Bereich erzählendes Programm Taschenbuch gemacht, was genauso viel Spaß gemacht hat, vor allem, weil man dann auch mit dem Thema Harry Potter zu tun hatte. Und wer hätte je gedacht, dass man nochmal was mit Harry Potter zu tun hat? Ich dachte eigentlich, das Thema sei durch, aber man wird immer wieder überrascht. Genau, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und seit Januar bin ich jetzt im Bereich Marketing für Manga und J.K. Rowling auch so ein bisschen und Ritter Rost.
Also man sieht, aus der ersten Runde kann man schon mal mitnehmen, sich einfach trauen, bestimmte Sachen zu machen. Manchmal sind es Zufälle, manchmal Glück und man muss halt immer ein bisschen gucken, wo tut sich was und einfach mal wagen und versuchen. Jetzt interessiert natürlich auch so ein bisschen, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Also fangen wir vielleicht mit der Buchhandlung an, so ein Arbeitsalltag in der Buchhandlung, wenn man Buchhändler wird. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie Spezialgebiete haben, also die einen sind ja nur für die Reise, nur für die Belletristik, nur für was auch immer zuständig und Sie bloggen ja auch noch, also das verbindet sich sozusagen mit der Buchhandlung auch etwas. Wie sieht so Ihre Woche aus, grob?
Grob. Also ich fange mal mit dem Buchhandlungsteil an. Ich bin 2 Tage die Woche, komplette lange Tage da und 1 bis 2 Samstage im Monat. Das ist natürlich was im Buchhandel einfach dazugehört, auch am Wochenende zu arbeiten. Und ja, bei uns ist es jetzt nicht so nach Abteilungen gegliedert, weil wir eine sehr kleine Buchhandlung sind. Es gibt zwar so kleine Schwerpunkte, also ich betreue zum Beispiel den Bereich Graphic Novel und auch so ein bisschen Comic bei uns schwerpunktmäßig und die Erwachsenenbelletristik, aber das ist nicht so stark abgegrenzt. Also wir tauschen uns da sehr viel aus innerhalb des Kollegiums auch. Ja, und dann gehört einfach alles dazu. Also von morgens die Bücher auspacken, die Kunden bedienen und beraten, an der Kasse sein, Fragen beantworten, am Telefon Bestellungen entgegennehmen, mit den Verlagen korrespondieren. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich mache dazu bei uns so ein bisschen Social-Media-Betreuung auch auf Facebook, mache aber schwerpunktmäßig meine Kollegin und schreibe den Newsletter. Das ist so der Buchhandlungsteil oder Pressemitteilungen, also so Schreibsachen auch. Und ansonsten den Rest der Woche bin ich oft beim, also relativ regelmäßig beim Börsenblatt, im Moment im Korrektorat, zukünftig auch ein bisschen mehr journalistisch beschäftigt und mache verschiedenste Projekte. Da gibt es dann nicht so einen festen Tagesablauf. Das ist dann immer abhängig davon, was halt gerade ansteht. Ja.
Ein Beispiel für ein Projekt aus den letzten Monaten?
Ich habe eine Veranstaltung konzipiert, die heißt Literarisches Speed Dating, weil ich das Gefühl hatte, dass japanische Literatur, ich komme ja als Japanologin aus dem Bereich, kennt man irgendwie nur Murakami, vielleicht noch 1, 2 andere und dann außer Manga, da ist natürlich auch nochmal so ein Bereich, dann hört es irgendwie auf. Und ich dachte, da gibt es so viel zu entdecken. Und für dieses Speeddating habe ich 20 Bücher vorgestellt an einem Abend. In verschiedenen Buchhandlungen inzwischen habe ich das gemacht, um einfach einen Überblick zu geben, was passiert da, was tut sich da. Und dann natürlich ist ganz viel Lesen und Vorbereiten und Auswahl. Das ist sehr vorbereitungsintensiv. Und am Abend dann halt die Vorstellung und Fragen beantworten. Ja.
Ist da auch Manga dabei von Carlsen?
Da war, in dem Fall war kein Carlsen-Manga. Also wir sprechen
nachher
noch
müsst ihr sofort ins Gespräch kommen, also wenn da kein Manga von Carlsen dabei ist, geht ja gar nicht.
Nee.
So, okay, das ist ein Einblick. Wie sieht es so ein Arbeitsalltag von einer Marketingfrau? Sie telefonieren täglich mit Frau Rowling. Nein, wie sieht das aus?
Leider nicht.
Leider nicht. Wäre vielleicht auch gar nicht so spannend, wer weiß. Nee. Also wie sieht so eine Woche aus? Was macht man so? Wahrscheinlich elende Sitzungen oder nein?
Also Sitzungen haben wir zum Glück nur 2-mal im Jahr, wo wir dann unsere Marketingaktivitäten für das nächste Halbjahr vorstellen. Da präsentieren wir dann zum Beispiel unsere Marketingkonzepte für gewisse Titel. Also wir haben immer ein paar Schwerpunkttitel pro Halbjahr, für die wir dann intensiv was machen. Und so ein normaler Arbeitsalltag besteht vor allem aus sehr vielen E-Mails mit japanischen Lizenzgebern, weil im Bereich Manga ist es so, dass wir alles mit den japanischen Lizenzgebern abstimmen müssen. Aber es macht trotzdem total viel Spaß, weil man bekommt dann einfach mal so ein Gefühl fürs internationale Arbeiten. Und abgesehen davon hat man auch sehr viel Kontakt zu Grafikern, weil wir haben im Haus keine Grafikabteilung. Das heißt, ich telefoniere fast täglich mit dem Grafiker und erzähle ihm, ich möchte gern ein Display entwickeln, stelle ich mir so und so vor. Und dann schickt er mir einen Entwurf und das geht dann immer so ein bisschen hin und her. Außerdem sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen von unserer Programmvorschau. Die erscheint ja bei uns dreimal im Jahr. Das heißt, da heißt es dann auch viele Briefings schreiben. Dann bekommen wir die Entwürfe vom Grafiker und schauen uns das an. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich und Social Media gehört auch noch dazu.
Machen Sie dann auch die Vorschauen oder Vorschautexte, also für die Buchhändler?
Genau, also die Vorschautexte werden bei uns vom Lektorat geschrieben. Aber alle Briefings gehen wir auch nochmal gemeinsam durch. Das heißt, Vertrieb und Marketing gucken auch noch drauf, ob die Ansprache richtig ist, ob das auch verkäuflerisch genug ist, weil die Lektoren stecken ja meistens sehr viel tiefer in der Thematik drin als wir. Und wir können dann aber auch ganz objektiv bewerten, was sind jetzt die stärksten Verkaufsargumente.
Und wenn Sie sagen, die Grafikabteilung ist nicht im Haus, wo sitzt die?
Also wir arbeiten zum Beispiel mit Peter Morzek zusammen, das ist sozusagen unsere erste Adresse, wenn es um Grafiken aller Art geht für Anzeigen und so weiter. Also wir haben da im Bereich Kinderbuch und erzählendes Programm auch eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Genau, Also da haben wir schon feste Partner und das ist eine langjährige Zusammenarbeit.
Okay, ist es bei Kosmos sozusagen, da überschneidet sich es ja so ein bisschen, sitzt da die Grafik im Haus oder ist es da auch außerhalb? Ich weiß es nicht.
Also so wie ich das mitbekommen habe, ich war ja dort jetzt nicht in der Herstellung, sondern im Lektorat, aber wie ich das mitbekommen habe, ist ganz viel extern geregelt. Mhm. Also gerade Coverentwicklung ist nicht im Haus, das machen externe Grafiker und jetzt Innentypografie, Satz und so. Teils, glaube ich.
Also das nächste Mal müssen wir aufs Podium auch nochmal einen Grafiker setzen, merke ich. Das würde bereichern die Runde. Wie sieht das denn aus, so ein Studium? Also so ein Studium, Sie haben sich da entschieden, nachdem Sie die Ausbildung fertig hatten. Und was kann man da, in welche Bereiche kann man da gehen an der Hochschule der Medien? Man kann sich ein bisschen spezialisieren. Also man kann ja unterschiedliche Bereiche.
Klar, also es gibt verschiedene Fakultäten mit verschiedenen Studiengängen. Ich habe dann Media Publishing gewählt, eben weil ich in den Bereich Herstellung was ich auch getan habe. Und da gibt es in Deutschland eben zwei große Adressen, die für mich in Frage kamen, also keine privaten, sondern öffentliche Hochschulen. Und das war eine in Leipzig, die HTWK, und halt eben die Hochschule der Medien in Stuttgart, wofür ich mich dann entschieden habe. Und der Studiengang ist so aufgebaut, dass man im Prinzip in jeden Bereich, den es im Verlag gibt, mal reinschnuppert. Also das ist auch ganz viel Praktisches, was man da erfährt. Also ganz viele Projekte haben wir gemacht, auch mit Verlagen zusammen, haben aber auch theoretisches Wissen gelernt. Und also man bekommt so einen guten Rundumblick eben in den Verlagsbereich.
Wie lange dauert denn also erstmal die erste Phase bis zum Bachelor?
Also bis zum Bachelor in der Regel 7 Semester.
7 Semester? Genau. Und dann kann man noch aufsetzen auf Master? Ist das möglich? Oder?
Es gibt noch einen folgenden Masterstudiengang, auch im Bereich Media Publishing.
Der dann auch nochmal 7?
Der geht dann 4 Semester.
4 Semester.
Genau. Und aber ich habe jetzt nach dem Bachelor beschlossen, dass das reicht.
Und dann ist man, was für einen Titel trägt man dann, wenn man dann, ist das
Ich habe jetzt einen Bachelor of Science, aber ich glaube, das wurde jetzt geändert in den Bachelor of Arts. Also ich glaube, ich war jetzt im letzten Semester, was noch den Bachelor of Science bekommen hat.
Okay, ja. Künftig Bachelor of Arts. Beim Lektorat, wenn ich immer frage, wer könnte sich vorstellen im Lektorat, stimmt, wir können mal fragen, wer könnte sich denn vorstellen oder wer hatte denn Lust, im Lektorat zu arbeiten? Das ist immer mal so die Frage. Ja, also es sind immer doch eine ganze Reihe, weil es ist ein Traumberuf nach. Also Frau Schindehütte sagte auch schon, erstmal man stellt sich das vor und oft ist so die Vorstellung, ja, man arbeitet total intensiv am Text und feilt und schafft sozusagen den nächsten Bestseller schon mit den Autoren zusammen. Aber wie sieht der Arbeitsalltag so hinter den Kulissen denn wirklich aus im Lektorat?
Ja, also man muss schon sagen, dass diese intensive Textarbeit, die man sich immer so vorstellt, ein eher kleinerer Teil ist, wenn man jetzt sich das ganz genau anguckt, womit man so jeden Tag seine Zeit verbringt. Und ich würde so ein bisschen aufteilen aus Arbeit am Text und Arbeit mit Menschen, weil eigentlich ist es ein total kommunikativer Beruf und man hat im Haus ganz viele Leute, mit denen man zu tun hat, aus den verschiedenen Abteilungen. Das ist ja auch irgendwie klar, man hat ein Projekt und man ist dann der erste Ansprechpartner in ganz, ganz vielen Fragen, weil man eben den Text kennt und den Autor kennt. Und da kommen dann ganz viele Rückfragen und wie die Kollegin ja auch schon erzählt hat, wenn es jetzt dann um die Forschertexte geht, da hat man ja auch mit dem Text zu tun, aber das Redigieren selber ist jetzt nicht irgendwie 80% der Arbeitszeit oder
wie,
so.
Wie viel Prozent der Zeit liest man denn?
Also Lesen ist schon wieder eine andere Sache.
Schon freiwillig.
Lesen ist schon mehr als Redigieren, so, weil man ja auch prüft. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz großer Teil. Das ist auch, das merkt man als Praktikantin ja auch schon. Die Praktikanten sind ja meistens die, die dann diese unverlangt eingesandten Manuskripte prüfen dürfen.
Wie viel sind das? Wie viel kommen da so in der Woche oder im Monat? Wie viel muss man sich das vorstellen? In Metern gerechnet?
Also,
wie viel Stapel?
Es ist ein bisschen unterschiedlich von Verlag zu Verlag, aber es sind tatsächlich mehrere am Tag. Das heißt,
ja, also 20 die Woche ist garantiert da.
Ja, genau. Und ja. Also das sammelt sich dann auch ganz schnell, die stapeln sich auch, also das ist in fast jedem Verlag so, dass die sich irgendwo stapeln. Bei mir ist es jetzt bei mir im Büro. Ich sitze auch mit einer Praktikantin zusammen im Büro und
ihr macht die erste Prüfung.
Genau, die macht die erste Prüfung und dann geht es zu mir. Und also der erste Stapel liegt bei ihr, der zweite bei mir. Und bis ich dann reingucke, vergeht meistens auch eine Weile.
Ich meine, Sie können es wahrscheinlich gar nicht alles lesen. Geht ja nicht. Also wie gehen Sie vor? Sozusagen erstmal der Einstieg, die ersten zwei Seiten? Oder man muss ja eine Effektivität auch beim Arbeiten entwickeln. Man kann nicht so, oh, jetzt ziehe ich mich mal für den Rest dieses Tages zurück und schau mal.
Ja, also es ist, ich glaube, dass jeder da auch so ein bisschen seine eigene Vorangehensweise hat. Das ist, nicht jeder macht es gleich. Es gibt ja oft ein Exposé, manchmal auch nicht. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Und das kann einem, also gerade bei den unverlangt Eingesandten lese ich gerne, wenn es ein Exposé gibt, erst das Exposé und gucke dann in den Text. Und da kann man auch oft natürlich schnell entscheiden, weil auch sehr, sehr viel schlechte Sachen dabei sind oder Sachen, die dann gar nicht zum Verlag passen, weil einfach wir zum Beispiel gar kein Fantasy machen. Das wird aber auch schon vorsortiert, muss man dazu sagen. Aber da rutscht natürlich auch mal was durch.
Also Fantasy wird weitergegeben, dann an eine andere Abteilung.
Nee, bei Ullstein gibt es quasi gar keine Fantasy.
Also,
landet dann im
Papierkorb. Return to Sender.
Ja, oder so, genau. Wenn die einen Rückumschlag dabei haben, geht es zurück und sonst landet es einfach im Papierkorb, genau.
Haben Sie dann auch Kontakte sozusagen, dass dann Leute anrufen und sagen, aber ich habe doch schon vor einem Monat mein Manuskript geschickt und niemand hat mir geantwortet? Und
ja, das landet dann aber, Gott sei Dank, nicht bei mir, sondern okay. Bei unserer Empfangsdame. Die,
okay, die klärt das.
Die ist auch die Erste, die Manuskripte erhält und vorsortiert.
Okay, also es gibt mehrere Selektionsprozesse sozusagen, Prüfungsstationen.
Also gerade jetzt bei den unverlangt Eingesandten gibt es sehr, sehr viele Hürden, die dieses Manuskript nehmen muss, bis es dann wirklich irgendwo landet. Und auch wenn es bei mir gelandet ist und ich finde es jetzt total toll, heißt das ja dann auch immer noch nicht, dass es jetzt wirklich zu einem Buch wird. Da muss ich ja dann erst mein Team überzeugen.
Wie groß ist so die, also im Durchschnitt, wenn man sagt, Sie haben 20 pro Woche, also wie groß ist die Chance, dass innerhalb eines Jahres es eins oder zwei oder drei überhaupt schaffen?
Also ich glaube, bei diesen unverlangt Eingesandten ist es tatsächlich sehr gering. Es gibt Verlage, die sehr klein sind, die irgendwie besondere Projekte auch machen. Aber bei den großen Publikumsverlagen ist das minimal. Also ich glaube, man sagt immer so 1 von 1000 oder 1 von 500 vielleicht, aber ja, so ungefähr. Also ich kenne auch, also ich habe auch einen Autor, der hat es so geschafft. Das habe ich noch nicht miterlebt, aber genau, der ist auch ganz glücklich und es passiert. Also es geht, aber es ist doch sehr, sehr selten, weil eben auch die Konkurrenz so groß ist, weil man ja die meisten Manuskripte von Agenturen bekommt. Und die Qualität ist dann einfach eine andere, weil eine Agentur schon drauf geschaut hat und die Agenten ja auch oft schon Textarbeit machen, bevor es dann überhaupt an den Verlag geht. Die Agenten haben andere Kontakte zu den Lektoren, die wissen, welcher Lektor mag was. Weil okay. Es ist natürlich auch bei den unverlangt Eingesandten so, dass man vorher jetzt nicht weiß, wer liest das denn. Und es ist ja auch immer so ein bisschen Subjektivität dabei. Das heißt, wenn ich ein Thema irgendwie überhaupt nicht mag, dann kann etwas noch so gut sein, dann habe ich vielleicht größere Schwierigkeiten, das toll zu finden und auch jemanden anderen zu begeistern. glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man begeisterungsfähig sein muss und man muss in der Lage sein, wenn man etwas wirklich gut findet, andere mitzureißen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wenn ich mich nicht dafür begeistern kann, dann kann ich niemand anderen dafür begeistern. Und das ist immer natürlich auch ein bisschen einfach, was gefällt mir ganz persönlich.
Okay. Gut. An dieser Stelle gibt es Zwischenfragen schon im Publikum, dass ich niemanden übersehe. Wenn jemand noch Fragen hat, können wir die dazwischen schieben. Sonst würde ich schon mal nochmal fragen, Herstellung. Das ist so ein Bereich, da kann man sich oft nichts vorstellen von der Herstellung. Was macht eigentlich so ein Hersteller in einem Verlag? Was tut der?
Also es kommt ganz drauf an, wie viel der Verlag an externe Setzer oder Grafiker auslagert. Aber der Herstellerberuf als mein Traumberuf, so wie ich ihn gerne ausüben würde, bedeutet, dass man aus dem Lektorat bekommt man das fertige Manuskript und im Prinzip macht man dieses Manuskript zu einem schönen, fertigen Buch. Das bedeutet, in Rücksprache mit dem Lektorat wird eben der Text gesetzt, es wird der Umbruch gemacht, es wird eine Typografie ausgewählt. Dann geht es daran, das Papier auszuwählen und zu entscheiden, welcher Einband gemacht wird. Wird es ein Hardcover oder ein Softcover? Dann muss man natürlich Terminüberwachung machen. Also das ist auch ein großer Part in der Herstellung, dass man eben das Projekt als solches koordiniert, Termine einhält. Dann auch zum Lektorat beispielsweise sagt, wir brauchen jetzt das Manuskript. Es ist jetzt wirklich Zeit, dass es in den Druck geht.
Wie lang ist denn so ein Vorlauf? Also man denkt ja immer nur, das Manuskript ist da und dann denkt erstmal jeder frischgebackene Autor, ja, jetzt muss es aber doch mal endlich draußen sein. Was brauchen die denn so lange? Ne? Bei meinem Drucker zu Hause geht das doch auch schnell. Also wie ist ungefähr, ist das ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, zwei Jahre?
Nein, also es handelt sich jetzt nicht um Jahre. Es kommt ganz drauf an, wie viel Kapazität die Druckerei eben auch hat. Also es kann auch mal schnell gehen, wenn es schnell gehen muss. Mir fehlt da jetzt ein bisschen die Erfahrung, weil ich jetzt bei Ravensburger habe ich zum Beispiel nur Nachdrucke betreut und da hatte ich meine festen Zeiten. Also da waren das dann 2 Monate vielleicht.
Für die Nachdrucke. Da ist ja schon alles gemacht. Aber ich glaube, im Schnitt kann man sagen, so ein Jahr etwa brauchst du schon bis zur Reife, oder?
Ja, es kommt auch, da sind schon verschiedene Faktoren auch wichtig. Also wenn es schnell gehen muss, klar, dann kann es auch mal schneller gehen. Aber es kommt natürlich auch teilweise darauf an, passt es noch ins Programm? Haben wir jetzt irgendwie schon 5 Schweden-Krimis? Müssen wir jetzt den 6. auch noch in dem Programm machen? Das ist jetzt überspitzt formuliert, aber ist das ein ganz, ganz bekannter, berühmter Autor, der vielleicht auch einen Todestag hat oder einen Geburtstag oder ein Film kommt raus? Da gibt es so ganz viele Faktoren, die damit reinspielen können, dass es halt entweder vielleicht schneller gehen muss oder dass man sich noch ein bisschen mehr Zeit lässt. Mhm. Aber wenn es jetzt so ein ganz durchschnittliches Projekt, das jetzt nicht an irgendwas anderes gebunden ist, dann kann man schon ein Jahr rechnen, würde ich sagen.
Okay. Jetzt, wenn das 6 Schweden-Krimis wären zum Beispiel, Frau Schumacher, es könnten auch 6 Manga sein, dann überlegt man sich, oh Gott, die will man ja auch gern irgendwie an den Mann bringen. Man muss also irgendwelche Verkaufsaktionen machen und bei den Manga auch. Und Sie haben, weiß ich nicht, wie viele Manga-Titel Sie pro Jahr produzieren, aber das sind etliche. Für jedes dieser Bücher können Sie unmöglichen Marketing machen. Sie müssen also erstmal auswählen. Also wie geht man da vor? Ist das nur Herzensangelegenheit, dass Sie sagen, ach, der ist aber echt schön geworden oder keine Ahnung, da will ich was tun? Oder wie geht ihr vor, um die Projekte auszuwählen, wo ihr sagt, okay, da geben wir auch Geld rein? Das hängt ja auch immer mit Geld zusammen.
Das stimmt. Also oftmals kommt die Empfehlung vom Lektorat, weil die kennen die Titel am besten und wissen auch, was ist in Japan gerade sehr aktuell. Dann bemühen wir uns natürlich darum, diese Lizenz auch zu bekommen. Und wenn wir Glück hatten und die Lizenz haben, dann haben wir meistens ungefähr pro Halbjahr 120 Titel. Das heißt, davon werden maximal ungefähr 5 neue Serien gewählt, bei denen wir sagen, okay, die haben wirklich Potenzial, neuer Bestseller im Bereich Manga zu werden. Und da bin ich halt total vom Lektorat abhängig. Ich lese mich dann aber auch in die Titel rein und gucke dann, was ist das überhaupt für ein Thema? Manga ist ja so divers, da gibt es so viele verschiedene Zielgruppen. Und wenn das jetzt zum Beispiel eine actiongeladene Serie für Jungs ist, dann haben wir jetzt zum Beispiel unser Segmentmarketing für die Jungstitel, das nennt sich Manga Heroes. Da haben wir halt 8 unserer stärksten Serien drin, wie zum Beispiel Naruto, One Piece, Dragon Ball und so weiter. Und dafür wird dann übergeordnet ein Marketingkonzept gemacht und die werden dann auch zusammen vermarktet, was aber zum Teil auch gar nicht so einfach ist, bei den Lizenzgebern dann durchzubringen, weil in Japan gibt es ja verschiedene Lizenzgeber für die Serien und wir sind der Verlag, der sie halt alle in einem hat. Das ist dann nicht so einfach, aber es klappt meistens zum Glück. Genau, und für andere Serien, wenn das jetzt starke Einzeltitel sind, dann gucken wir einfach, welche Zielgruppe ist das, wo können wir am besten dafür werben. Und dann läuft das meistens Social-Media-mäßig oder halt über Anzeigen.
Social-Media-mäßig, was macht ihr da für Aktionen?
Also wir haben jetzt zum Beispiel für die Manga Heroes eine Greenscreen-Kampagne. Die könnt ihr euch auch bei uns am Stand angucken. In Halle 1, B301, steht unsere Greenscreen-Box. Da kann man ein kleines Video mit einem seiner liebsten Helden drehen und das dann online hochladen, wenn man möchte. Also da hat man dann die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Serien und kann dann vor der Kamera so ein bisschen sich bewegen und rumhampeln und die Leute haben Spaß dabei und das ist halt einfach schön zu sehen, wenn solange die Leute Spaß daran haben, dann weiß man, dass das auch was gebracht hat.
Ja, also der Kaufimpuls ist geweckt, das ist auch genau. Schon mal da. Wie kommen Sie dann auf so eine Idee?
Also das Lustige war, dass eine Kollegin von mir auf der Japan Expo in Paris war im letzten Jahr und da wurde das für My Hero Academia gemacht vom französischen Lizenzgeber. Das heißt, wir gucken auch manchmal, was funktioniert denn in anderen Ländern gut. Und da holt man sich natürlich dann auch entsprechend Inspiration. Mhm. Und wir hatten aber auch schon Fotoaktionen, wo man dann so einen Rahmen um sich herum gelegt bekommen hat und das dann sofort ausgedruckt wurde auf Conventions. Also wir machen halt auch viel auf Conventions, dass wir da vor Ort sind und den Zielgruppenkontakt suchen, weil die Manga-Zielgruppe ist halt auch davon geprägt, dass sie ein sehr familiäres Verhältnis pflegen, auch zu uns als Verlag. Was immer ganz schön ist. Also sobald man die dann trifft, die sind alle total süß und freuen sich immer über alles, was man macht. Das ist echt toll, mit der Zielgruppe
zusammen. Also eine enge Bindung.
Auf jeden Fall.
Zur Zielgruppe.
Das heißt, merkt man übrigens auch in der Buchhandlung. Also interessanterweise, die sind zum einen sehr selbstständige Kunden. Also ja. Die wissen ganz genau, was sie wollen und wachsen da so rein. Und dann wachsen die damit auf und weiter. Genau. Das ist immer ganz schön zu sehen. Bei uns kommen die gerne in der Gruppe und dann räubern die den Ständer. Und dann wird sich erstmal ausgetauscht. Das ist ganz schön.
Also welches Alter so etwa von bis?
Also ich würde sagen, die Jüngsten sind so, ja, Grundschulalter, aber das geht bis, ja, Jugendliche, ich würde sagen so bei 16 hört es dann irgendwann auf. Wir haben jetzt aber auch, also eher in diesem Bereich die Manga da, so erwachsene Manga ist bei uns ganz wenig im Laden oder vielleicht sogar gar nicht. Das macht eine Kollegin hauptwerbungsmäßig. Mhm. Ja, aber die sind das schon da, spiegelt sich das wieder auf jeden Fall. Ja.
Erreicht ihr als Buchhandlung die auch sozusagen über Blogs, über oder mit Newsletter, wo Sie vorhin erzählten?
Also bei uns hat es damit angefangen, wie das ja auch schon so ein bisschen rauskommt, jeder hat ja seine Schwerpunktinteressen und tatsächlich war meine eine Kollegin, Sarah Reul, die auf Pinkfish bloggt, ich weiß nicht, vielleicht kennt die jemand, ganz lange Jahre sehr intensive Manga-Leserin und hat dementsprechend auch das bestückt natürlich und auch verkauft und sie hat auch so mit Übernachtung in der Buchhandlung und sie gegenseitigen zeigen, vorlesen, verkleiden, also dieser Convention-Charakter dann auch, das kann man ja auch übertragen auf Buchhandlungen, das sind Sachen, die einfach die Leute gerne machen oder Harry Potter-Nacht haben wir auch gemacht im Laden. Ja, das sind einfach Konzepte, wo die Leute quasi sich identifizieren mit einem als Laden auch, natürlich mit den Verlagen, mit den Figuren und was uns als Buchhandlung auch Spaß macht, weil man einfach seine Herzensthemen sozusagen ja auch rausgreifen kann und dadurch, also in einer kleinen Buchhandlung wie bei uns geht es, zum Beispiel liegen uns halt die unabhängigen Verlage auch sehr am Herzen. Wir haben letzte Woche eine größere Veranstaltung dazu gemacht, wo wir lauter Bücher aus Indie-Verlagen vorgestellt haben und da können wir einfach gucken, wo unsere Interessen liegen, weil darin ist man dann auch, finde ich, am besten, da was zu machen. Ja.
Vielleicht nochmal den Sprung sozusagen in das Kosmos-Lektorat, in den Kosmos vom Kosmos, die ja einerseits Ratgeber haben und Natur und all das und Kinderbuch. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie in einem gearbeitet haben nur oder alles gemacht haben.
Ja, war im Kinderbuch-Lektorat.
Im Kinderbuch,
genau.
Das sind nun keine Manga. Wie geht man da vor? Also da gibt es wahrscheinlich auch Stapel von unverlangt an eingesendeten Manuskripten. Weiß nicht, ob Sie die auch geprüft haben.
Ich
oder
war dafür zuständig.
Ja, das ist also, man sieht, also Sie werden in den ersten Kontakt geben. Sie haben sozusagen die Chance, auch bei einer Frau Rowling ist es nicht anders gelaufen erstmal. Also wer weiß, was da noch entdeckt wird. Wie geht man da vor? Ganz praktisch. Also jetzt hier war es in der Erwachsenenbelletristik, wie Frau Dahlhausen gesagt hat. War das ähnlich oder wie sind Sie vorgegangen?
Das ist schon recht ähnlich. Also ich bekommen auch tagtäglich mehrere Manuskripte zugeschickt, per Post, per E-Mail, also es kommt alles und man kann da schon von vornherein eigentlich gut aussortieren, weil Kosmos als Verlag hat ja ein klar abgestecktes Programm, also man hat klare Richtlinien, wir haben ganz viele Reihentitel im Programm, 3 Fragezeichen, 3 Ausrufezeichen und halt Kindernaturführer und ein bisschen Fiction und dann kann ich von vornherein schon sagen, okay, Bilderbuch, Manuskript kommt für uns nicht in Frage, weil machen wir nicht. Dann kann ich direkt sagen, okay, muss ich leider absagen. Und dann, wenn es thematisch passt, also natürlich im besten Fall ist es, ein Exposé zu bekommen, steht auch auf der Homepage, bitte Exposé schicken. Viele machen es trotzdem nicht. Und wenn sie ein Exposé schicken, dann fehlt irgendwie die Auflösung des Krimis, was mir dann auch nicht hilft, weil ich muss ja wissen, ob die Story taugt, ohne gleich das ganze Manuskript lesen zu müssen. Und das ist dann halt so die Überlegung immer. Also man liest ein paar Seiten rein und man merkt, okay, der Schreibstil ist schon mal nicht schlecht oder aber man merkt, der kommt nicht in Frage.
Geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Ja.
Und ich denke mal, am Anfang war ich noch sehr unsicher, weil ich Angst hatte, vielleicht übersehe ich jetzt das Manuskript von 1000 und bekomme dann richtig einen auf den Rüffel irgendwie.
Das würde keiner merken wahrscheinlich.
Würde keiner merken, aber ja. Wenn ich dann wüsste, okay, woanders wurde es verlegt, dann würde ich mir schon irgendwie denken, Aber man bekommt halt von Woche zu Woche immer mehr Erfahrung und merkt, okay, man liest immer mehr und man bekommt ja irgendwann einen Blick dafür, schon schnell festzustellen, ob das jetzt in Frage kommt. Und wenn was Gutes dabei war, dann habe ich eben ein Gutachten geschrieben, um das dann dem zuständigen Lektor weiterzureichen. Aber leider hat es von den Manuskripten, die ich gut fand, keins geschafft.
Und
das ist halt sehr schwierig.
Neben dieser Tätigkeit jetzt so des Prüfens, was haben Sie sonst im Lektorat noch für Aufgaben so gehabt?
Also das war ganz unterschiedlich. Ich war so das Mädchen für alles ein bisschen. Also ich habe halt, je nachdem, wo gerade Hilfe notwendig war, den Lektorinnen unter die Arme gegriffen. Sei es natürlich sowas wie Ablage zu machen oder Bilder einzukaufen für, weiß ich nicht, einen Kinderatlas, wo 1000 Bilder eingekauft wurden. Dann habe ich die Bilder bei den Agenturen eingekauft, das Register erstellt. Ich habe auch ab und zu mal Korrektur gelesen oder
was habe ich? Also querbeet, was
es so
alles gibt. Also
wirklich, es war alles, was halt so anfallen kann und wo dann gerade Zeitdruck war, dann hieß es, Hanna, mach das mal bitte.
Also es ist immer gut, wenn Zeitdruck herrscht, dann kann man selbstständig ein bisschen was machen.
Genau.
Es ist übrigens auch Erfahrung immer, je kleiner ein Verlag ist eigentlich, umso mehr kriegt man von allem etwas Einblick, wenn man eben dort ist. Bei großen Verlagen ist es ja schon oft sehr selektiert, bestimmte Sachen, die nur diese Abteilung eben macht, während bei kleineren Verlagen man A, schneller ran darf an bestimmte verantwortungsvolle große Tätigkeiten, aber auch abteilungsübergreifend sozusagen Einblicke bekommt. Wie ist das denn so am Anfang? Man ist ja erstmal der junge Kollege. Wie wird man, die junge Kollegin in dem Fall, wie wird man denn so aufgenommen erstmal? Da gibt es ja vom Kollegenkreis die unterschiedlichsten Strategien. Du wirst ja schon noch die Hörner abstoßen oder bis hin des mütterlichen Umarmens sozusagen. Also wie wird man dann von den Kollegenkreisen so am Anfang aufgenommen? Man wird ja erstmal beäugt, was kann die?
Ich würde sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also jeder Mensch ist irgendwie individuell und einzigartig und ich finde das auch total spannend, dass ich jetzt so in meinem Volontariat einfach auch ganz viel darüber lerne, wie arbeite ich mit verschiedenen Menschen zusammen. Ich habe ja vorher schon einige Praktika gemacht, das heißt, ich lerne natürlich inhaltlich jetzt noch mehr. Aber ich lerne auch einfach ganz viel darüber, wie ist es mit dem menschlichen Umgang, weil da ist es sehr unterschiedlich, wie rede ich mit jemandem, was mag jemand, wenn ich sehr direkt bin, mag jemand lieber ein bisschen
sehr diplomatisch.
Genau, und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe jetzt aber gerade in der Buchbranche immer das Gefühl, dass einfach der Großteil der Leute einfach sehr nett ist und ja, es gibt irgendwie nicht diesen Konkurrenzkampf so ganz bösartig, wie man das vielleicht aus anderen Branchen kennt oder hört. Also ich habe auch einige Freunde, die dann irgendwie in der Werbebranche arbeiten und so, und die werden dann einmal die Woche zusammengeschrien. Also jeder Mitarbeiter auch. Das hat dann nicht unbedingt mit dem
Tradition
zu tun.
Tradition, ja. Okay.
Und das ist auch was, wofür ich die Branche total liebe. Weil ich könnte damit überhaupt nicht umgehen. Und ich weiß auch, dass viele andere damit auch nicht umgehen, aber die machen es halt, weil das ist halt so. Und genau, dafür ist die Branche einfach wunderbar, weil das ist alles relativ cozy und irgendwie nett. Und man findet immer jemanden, mit dem man sich sehr gut versteht. Und Leute, mit denen man sich vielleicht nicht so gut versteht, sind aber trotzdem nett zu einem. Und das ist dann doch sehr angenehm. Und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, ich werde irgendwie nicht ernst genommen oder so. Das sind dann vielleicht mal Kleinigkeiten. Natürlich hat man dann irgendwie Aufgaben, die sind dann irgendwie langweilig, aber das... Ich zum Beispiel finde das überhaupt nicht schlimm. Ich pflege auch gern mal Listen oder gehe zur Post runter und finde das eigentlich eher angenehm, weil man auch Abwechslung hat. Und es ist auch mal ganz schön, was zu machen, was langweilig ist, ehrlich gesagt, weil man dann einfach auch so ein bisschen abschalten kann.
Wie sind Sie bei Carlsen sozusagen aufgenommen worden? Erstmal die ersten Tage, die ersten Wochen. Alles ist neu, ganz viele Menschen, das Haus ist riesig. Wie war das?
Also ich hatte das große Glück, dass ich ja als Praktikantin eingestiegen bin und da hatte ich zwei Betreuerinnen, einmal vom Bereich Comic und einmal vom Bereich Manga, und die waren total super und haben mir da auch beim Einstieg gut geholfen. Aber ich muss sagen, dass der Carlsen Verlag, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da arbeite, aber das Miteinander da ist so herzlich und jeder wird sofort aufgenommen. Es wird auch jetzt nicht über jemanden geurteilt, nur weil er neu anfängt, sondern da wird jeder gleich wie ein vollwertiger Mitarbeiter behandelt. Und auch sehr respektvoll. Also es war total schön und ich wusste sofort, das wird gut. Also ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und mein Eindruck hat sich zum Glück nicht ins Negative umgewandelt, sondern es war dann echt eine richtig schöne Zeit.
Mhm. Sie sind vor kurzem erst sozusagen von der Buchhandlung in Seligenstadt überhaupt nach Hanau zum Buchladen am Freiheitsplatz. Wie ist es da? Nun sind Sie... Sie haben dann schon Erfahrung, aber man ist erstmal die Neue. Die Neue ist man auch.
Die Neue ist man, klar. Bei mir kommt, glaube ich, noch dazu, dass ich als Quersteigerin natürlich bestimmte Kompetenzen mitbringe und manche aber auch nicht einfach. Ja? Also ich bin nicht jemand, der aus der Ausbildung herauskommt und das schon kennt. Ich bin in manchen Bereichen am Anfang mit unserem Azubi oft sozusagen mitgelaufen, einfach die Prozesse. Das ist ganz gut, weil wir uns gegenseitig dann die Sachen erklären, die wir nicht wissen. Das ergänzt, hat sich am Anfang super gut ergänzt. Und ansonsten ist es aber auch bei uns so, wir sind ein kleines Team mit extrem flachen Hierarchien. Also bei uns wir haben alle 6 Wochen, glaube ich, ungefähr Teambesprechungen. Bei uns wird ganz viel tatsächlich in der Gruppe so entschieden und nicht von oben. Bei uns würde, glaube ich, nie eine Veranstaltung gemacht werden, zum Beispiel hinter der wir nicht stehen. Und dadurch war es auch für mich leicht, in das Team reinzukommen. Und aus der Praktikumserfahrung kann ich nochmal sagen, also ich war auch in einem sehr kleinen Verlag bei Schöffling & Co., habe ich im Lektorat und in der Lizenzabteilung Praktikum gemacht. Und auch da war es so, dass, also mein Gefühl auch ist, je kleiner das Team, je mehr darf man machen und kann man ausprobieren, kann man die Leute fragen, kann man auch mal sagen, kann ich bei euch mal in der Abteilung irgendwie einen Tag sein? Also ich habe zum Beispiel dann auch im Vertrieb, war ich 2-3 Tage, bin mit denen sozusagen mitgelaufen und habe dadurch auch gesehen, was machen die denn, ja, auch obwohl das jetzt nicht mein Schwerpunktbereich war. Also das kann ich so als Tipp empfehlen, sozusagen nicht nur die großen Namen, Entschuldigung, Kolleginnen da drüben im Blick zu haben.
Sehe ich ganz genauso.
Ja, also zumindest für den Einstieg, sondern auch zu gucken, okay, was gibt's denn für kleine Häuser, was haben die für ein Profil, interessieren die mich? Vielleicht auch mal rechts und links vom Lektorat eben zu gucken. Also Lizenzabteilung hätte ich mir nie ausgesucht, fand's hinterher total spannend und toll. Und da einfach so die Fühler auszustrecken in möglichst vielfältige Richtungen.
Man entdeckt dann erstmal, was es alles noch neben dem bisherigen gibt. Gibt es im Publikum noch Zwischenfragen, die hier an die Damen hier vorne zu stellen wären? Dann würde ich eigentlich schon die Abschlussfrage sozusagen stellen. Es gibt ja immer Dinge, die einem faszinieren an dem Job, den man macht. Also was ist schön, was ist das Schönste? Ich frage mal, was das Schönste ist, auf das man sich richtig freut. Und dann gibt es fast immer auch Dinge in so einem entweder in der Arbeitswoche oder in einem Monat, wo man denkt, gut, dass ich es hinter mir habe. Also es gibt die schönen und die weniger schönen Sachen. Da mal jeden gefragt, was sind sozusagen die Highlights, wo man sagt, da freue ich mich richtig auf, das ist das Schönste. Oder Momente, vielleicht sind es auch nur Momente. Und die weniger schönen, wo man sagt, gut, dass es vorbei ist. Das sind vielleicht die Ablagen, vielleicht sind es die administrativen Dinge, wo man denkt, ja, muss sein, oder irgendwelche E-Mails noch beantworten, keine Ahnung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist das Schönste eigentlich daran, was Sie sagen würden, ja, ich würde es jederzeit wieder machen?
Also für mich ist eigentlich, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also was sehr, sehr, sehr schön ist, ist, wenn man Autoren glücklich macht. Das ist, glaube ich,
wie macht man Autoren glücklich? Mit hohen Auflagen?
Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet.
Mit hohen Auflagen, mit schöner Ausstattung?
Nein, oft, ja genau, oft sind es auch herstellerische Sachen. Also ich hatte vorher auch mit, also bevor ich jetzt mein Volo gemacht habe, mit der Herstellung nie viel zu tun. In den Praktika war ich immer irgendwie Lektorat, Presse, vielleicht Marketing ein bisschen. Und ich finde Herstellung auch ein super spannendes Feld. Und das ist natürlich toll, wenn man dann ein schönes Buch in der Hand hat. Und das geht den Autoren auch so, dann finden die hoffentlich das Cover wunderschön und so weiter. Und das ist einfach toll, wenn man das gemeinsame Projekt als Produkt in der Hand hat. Das ist eigentlich
das Schönste.
Ja, was total Schönes. Und was ich noch sehr, sehr schön finde, ist, wenn ich am Text arbeiten kann und das Gefühl habe, ich gebe einen Feinschliff. Also ich mache
besser.
Ja, ich mache etwas, was dem Text hilft. Mhm. Und auch da ist das Feedback von den Autoren natürlich toll, wenn man Autoren hat, die einem schreiben, ich danke Ihnen.
Aber es gibt auch Primadonnen.
Ja, genau. Aber also, das ist ja auch, was man dann lernt, wie kommuniziere ich das, okay, und so weiter. Also da habe ich bisher eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und das ist dann natürlich toll, wenn sich jemand einfach freut, dass man den Text schöner gemacht hat. Das ist natürlich auch immer ein bisschen heikel, weil das was sehr Persönliches ist und ja, das würde ich eigentlich sagen, ist das Schönste.
Und gibt es was, wo Sie sagen, ach, das sind Dinge, naja, gehört dazu, aber im Arbeitsablauf ist das nicht so der Kracher?
Ja, schwierig ist es natürlich, wenn man externe Leute auch hat, die Dinge von einem möchten, die man nicht erfüllen kann. Das ist ganz traurig. Das ist dann so das Gegenbeispiel, weil natürlich gibt es bei den ganz vielen Büchern, die man also gerade in einem großen Publikumsverlag, die man hat, für die kein Marketinggeld da ist oder die so ein bisschen untergehen und die dann anrufen und fragen, mein Buch verkauft sich ja gar nicht, was ist da los? Und man dann irgendwie auch so ein bisschen ratlos davor steht, weil es ja doch einfach, man weiß es vorher nicht. Und auch manchmal die Sachen, wo man ganz, ganz viel Geld reinsteckt, funktionieren trotzdem nicht. Und das ist dann ja einfach traurig, weil man irgendwie auch es nicht erklären kann.
Man würde gerne helfen und kann
ja,
nicht.
Genau. Ja. Das ist dann
okay,
eher das Unschöne. Und natürlich gibt es dann einfach Sachen, die nerven, weil man E-Mails beantworten muss und gerade keine Zeit hat. Und es gibt ja auch dann immer die Programmpräsentationen, wo man den Vertretern das Programm vorstellen muss, was auch Spaß macht, aber auch immer so ein bisschen anstrengend ist, weil alle sind total aufgeregt und total gestresst, obwohl es eigentlich gar kein großes Ding ist, aber das ist dann manchmal auch sehr anstrengend und man ist dann froh, wenn es vorbei ist. Das
sind
dann
die
so
Äußerlichkeiten, mit dem Cover verkaufe ich noch keine Partie, sagt
zum
der
Beispiel
Vertreter von Nordrhein-Westfalen und sagt dann, ja, okay.
Genau.
Gut, wie ist es beim Marketing? Was ist das Schönste am Marketing für Sie persönlich?
Also, wenn ich ein Konzept an den Lizenzgeber schicke, sei es jetzt zu den japanischen Lizenzgebern oder zu den Lizenzgebern von J.K. Rowling, und die dann sagen, ja, das finden wir gut, damit darfst du fortfahren. Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn das, was man sich überlegt hat, auch akzeptiert wird und dass man das dann auch umsetzen darf.
Da steckt ja lange Arbeit drin in so einem Konzept, ja.
Auf jeden Fall. Und das ist dann auch gleichzeitig wieder das Negative. Also wenn Sie das Konzept dann ablehnen, weil Sie manchmal der Meinung sind, Sie könnten es besser oder binden einem so ein bisschen die Hände, weil man muss sich halt zum Teil an sehr strenge Vorgaben halten. Das ist dann wiederum das nicht so Schöne, dass man dann nicht so viel Freiheit hat. Aber im Großen und Ganzen macht es einfach Spaß, wenn man dann das, was man umgesetzt hat, in den Händen hält und sich freuen kann.
Es hält sich die Waage.
Genau, auf jeden Fall, es hält sich die Waage. Also das Positive überwiegt auf jeden Fall und die Zusagen überwiegen auch. Okay. Aber
schon
manchmal muss man zurückstecken.
Wie sieht es bei der Herstellung aus? Was ist das Schönste an der Herstellung? Schönes Papier in der Hand zu haben? Also wie ist es überhaupt mit dem Duft? Es gibt ja manche Bücher, die, wenn die ausgeschweißt werden sozusagen, man denkt, boah, wie riecht denn das? Ja, ich glaube, Klaus Wagenbach hat früher mal gesagt, bisschen Tannenduft zusetzen. Aber wie ist das vom Geruch her oder was ist das Schöne da? Vom Papier, ist das ein schönes Gefühl?
Ja, total. Also das ist auch das, was ich an der Herstellung so liebe. Einfach die Haptik eines Buches. Also wenn es ein hochwertiges Buch ist, gibt es nichts Schöneres als das anzufassen, sich anzuschauen. Die Typografie ist unglaublich wichtig. Also mir macht am meisten der Bereich einfach des Setzens Spaß, also die Innentypografie, das ganze Gestalten.
Also dass die Seite gut aussieht.
Ja, genau, dass der Seitenspiegel, dass es einfach eine wunderschöne Seite wird. Und dann, wenn man dann das Buch in der Hand hält und sich denkt, das ist jetzt mein Baby,
ja.
Das habe ich jetzt gemacht, ja. Dann kann man da schon stolz drauf sein. Aber die, was heißt unschöne Seite, ist halt, dass man natürlich auch nicht alle Freiheiten hat, die man sich gerne nehmen würde. Also man hat natürlich Vorgaben, an die man sich halten muss.
Teures Papier kostet mehr.
Es kostet Geld. Man kann jetzt nicht alles machen, was man möchte. Man kann jetzt nicht das schönste Papier, den hochwertigsten Einband mit Goldprägung, Goldschnitt und Lesebändchen machen, wenn man halt ein Budget hat, was für ein Taschenbuch ausgelegt ist. Also oder auch wenn es gestalterisch... Frau
Schindelhütte, machen Sie mal was draus, nicht?
Ja. Genau. Ja. Also es gibt ja auch gewisse Vorgaben des Verlags, dann vielleicht gibt es Schriften, die man benutzt und es gibt schon, man hält sich an die Gestaltung der Reihe. Also da kann man nicht so kreativ sein, wie man gerne würde, aber...
Also gibt es schon, jeder Verlag hat so eine gewisse Brotschrift, mit der er immer arbeitet als Grundtypo?
Nicht unbedingt, aber gerade innerhalb von Reihen. Also wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt den neuen 3-Fragezeichen-Band machen, dann bin ich überhaupt nicht kreativ. Dann ersetze ich den Text und mache den Umbruch und dann war es das.
Okay.
Was auch Spaß macht, aber... Ja. Genau, da fehlt es halt eben an gestalterischer Vielfalt, die man in anderen Verlagen wahrscheinlich eher haben würde.
Okay.
Ja.
Und was ist das nicht so Schöne, also mit dem Geld sozusagen, das in Einklang zu bringen? Oder?
Ja, genau, dass man eben seine Kreativität oder seine Vorliebe für schön gestaltete Bücher, also gerade vom Material her einfach ein bisschen im Zaum halten muss, dass man da realistisch sein muss. Die Realität ist manchmal hart.
Manchmal passiert es auch, man hat ganz viel reingesteckt und tatsächlich, es gab, also hier letzte ist ein Buch eines sehr namhaften Kinderbuchverlags, die mussten es zurückrufen, 7000 Stück, weil die hatten eine Hotspot-Lackierung gehabt, die so gestunken hat, dass es grauenhaft war. Also es passiert dann, ja. Und dann
klar, sowas kann passieren.
Das haben die sich vorher... man hat sich nicht vorstellen können. Irgendwas hat reagiert bei der Hotspot-Lackierung, also oben auf dem Cover. Und ja, erst als es aus der Druckerei kam, war das Malheur passiert.
Ja, man merkt solche Fehler leider dann erst, wenn es dann zu spät ist. Genauso wie, wir haben den Autoren auf dem Cover vergessen.
Das kommt auch vor. Wie heißt denn der Mensch?
Das ist auch, also...
Kommt vor.
Kenne ich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verlag das war. Habe ich in der Uni gelernt, mein Prof hat es erzählt.
Es kommt vor, ist schon vorgekommen.
Genau.
Ja. Wie ist es, was ist das Schönste beim, jetzt hätte ich nicht gesagt, Bücher verkaufen, nein, aber in der Buchhandlung?
Also das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber das betrifft, glaube ich, viele meiner Arbeitsbereiche, auf eine Art Gastgeber zu sein, finde ich ganz schön, dass, ob das jetzt für eine Veranstaltung ist, wenn ich moderiere und da sind zwei Gäste, die sind zufrieden hinterher, die Buchhandlung freut sich, weil sie ein paar Bücher verkaufen können, das Publikum freut sich, weil sie was Neues erfahren, ich freue mich, weil ich das Gefühl habe, ich habe alle gleich gut zu Wort kommen lassen, das ist sowas und natürlich für die Leute da zu sein, in Kontakt zu treten, das ist was mir großen Spaß macht.
Ich hätte jetzt eigentlich das Stichwort als Pendant zu Frau Dahlhausen erwartet, glückliche Kunden.
Glückliche Kunden, ja, das ist tatsächlich so. Und am glücklichsten sind die, glaube ich, dann, wenn sie merken, dass wir für Sachen brennen oder die ganz toll finden. Und natürlich macht es mich sehr glücklich, wenn jemand zurückkommt und sagt, dieses Buch, was Sie mir empfohlen haben, das ist so toll und das hätte ich ohne Sie nie entdeckt, dann macht das sehr, sehr glücklich. Ja, ja. Und was ich ganz schlimm finde, ist Arbeit unter Zeitdruck, wenn ich weiß, die Uhr tickt ja im Korrektorat zum Beispiel und dann Sachen nochmal neu gemacht werden müssen und ich weiß, okay, alle müssen nach Hause und das Blatt muss in den Druck, das sind Sachen, die finde ich schwierig.
Okay, ja, Sie haben ganz viele Einblicke bekommen, vielleicht ist für Sie was dabei, was Sie sich mit nach Hause nehmen können, wo Sie sagen, da google ich mal weiter, da informiere ich mich, da höre ich mich um oder schau mal, ob es Praktikumsplätze irgendwie gibt. Bei vielen Verlagen haben die auf der Website auch. Ich danke euch hier oben, dass ihr diese Einblicke gegeben habt. Ich danke Ihnen im Publikum, dass Sie zugehört haben und wünsche allen einen weiteren guten Verlauf der Leipziger Buchmesse. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.